Moin aus Hamburg. Es ist Donnerstag und wie alle zwei Wochen gibt's heute den O-Ton, den Podcast von Otto. Hier ordnen wir aktuelle Themen von ExpertInnen aus unserem Unternehmen ein. Ja, und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Elena Rasmussen. Dieses wahnsinnig wichtige Thema, über das wir heute sprechen, war eigentlich überall präsent. Die Europawahl. Jetzt ist sie vorbei und die Wahlergebnisse liegen vor. Und da fragt man sich doch, ja, wie geht's eigentlich weiter? Was bedeuten die Ergebnisse für uns als Einzelpersonen, als Gesellschaft, aber auch für Deutschland und den Wirtschaftsstandort Europa? Darüber sprechen wir heute und auch, welche Themen in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen, wie sich die Machtverhältnisse im Europäischen Parlament verändern und welche Auswirkungen dies auf die Steuer- und Handelspolitik der EU haben könnte. Und das frage ich alles Bernd Rakers. Er ist in der Otto Group Leiter des Teams Public Affairs und ist uns heute aus Berlin remote zugeschaltet. Schön, dass du Zeit gefunden hast für uns, Bernd. Hi.
Vielen Dank, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr auf den Podcast und das Gespräch mit dir.
Sehr schön. Ja, ich denke, die meisten Hörenden kennen die Ergebnisse der Wahl, aber trotzdem will ich nochmal ganz kurz einen Rückblick geben auf die Zahlen. Die Europäische Volkspartei, also die EVP, ist klarer Sieger, gefolgt von der S&D, den Sozialdemokraten. Danach kommt die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer, die EKR, danach die Renew Europe Group und dann die Grünen, die genau wie im deutschen Ergebnis die meisten Sitze verloren hat. Also wir sehen schon, durch die Wahlen sind Verschiebungen im Europäischen Parlament sichtbar. Was können wir daraus ablesen, Bernd?
Ja, genau. Du hast es schon gesagt und man merkt es auch an den Akronymen, die für die Parteien da sind. EVP, S&D, Renew, EKR, das sind alles Begriffe, die normalerweise in Deutschen gar nicht so geläufig sind, weil europäische Wahlen oft auch nationale Wahlen sind, dahingehend, dass gerade das, was auch MeinungsforscherInnen auch für diese Wahl wieder gesagt haben, dass das durchaus Beweggründe bei dieser europäischen Wahl auf nationale waren. Das kann, also das ist ein wichtiger Faktor und darauf muss man schauen. Andererseits muss man auch den europäischen Charakter dieser Wahl natürlich betrachten. Und wir aus Deutschland, logischerweise wie die anderen Länder auch, gucken so ein bisschen aus einer deutschen Perspektive drauf. Und Nationalstaaten wie Frankreich gucken dann aus einer französischen Perspektive drauf. Am Ende ist es wichtig, dass wir beides so ein bisschen im Blick haben. Es hat nationale Implikationen, aber es hat natürlich europäische Implikationen, die soll es auch haben. Was können wir mit dieser europäischen und mit dieser nationalen Brille daraus ablesen? Wir haben national durchaus erlebt, dass das was war, wo man festhalten kann, dass die aktuelle Bundesregierung kein gutes Ergebnis abgeliefert hat. Dementsprechend ist daraus ablesbar, dass damit eine nationale Unzufriedenheit auf diese europäische Wahl übertragen wurde. Das gab es in anderen Mitgliedstaaten der EU auch, aber es gab trotzdem auch europäische Tendenzen, die man in der Gesamtheit daraus ablesen kann. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass man das einmal tut. Wir hatten vorher im Prinzip eine starke Mehrheit in der Mitte mit einer leichten Tendenz zur Mitte links. Wir haben nach wie vor eine starke Mehrheit in der Mitte. Das muss einmal festgehalten werden. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig für uns als Unternehmen. Dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal bei den Inhalten. Denn hier haben wir ein sehr tragendes Fundament, was auch dieses Europäische Parlament diesmal wieder ausmacht. Was wir sehen, ist eine leichte Verschiebung mit rechts. Die muss man wahrnehmen, da muss man schauen, was das bedeutet, aber die ist auf jeden Fall für den Moment mal wahrnehmbar. Es ist aber nicht, dass das jetzt massiv aus dem Ruder gelaufen ist, das ist einfach erstmal eine feststellbare Tendenz nach Mitte rechts.
Ja, und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, diese Verschiebungen, starken Veränderungen auch, liegen ja teilweise an Unzufriedenheit sozusagen. Woran kann das denn überhaupt liegen? Wo kommt das her auf einmal?
Auch da würde ich in Schritt 1 gerne noch einmal den Gedanken eine Stufe höher legen, weil wir manchmal dazu neigen, sehr stark Ableitungen zu treffen aus der Situation, in der wir uns befinden. Ich habe mir mal die Freude gemacht, mal die Zahlen von 1999 bis zur diesjährigen Wahl, also mal 25 Jahre in so eine Zeitachse zu bringen, in der simple Tabelle für mich, um das mal ein bisschen einzuordnen, damit man sieht, wie sind denn auch gewisse langfristige Entwicklungen. Und wir können hier eine langfristige Entwicklung feststellen, die wie gesagt nicht massiv ist, aber trotzdem ein feststellbarer Trend, wo sehen wir, dass Mitte-Rechtsparteien, rechte Parteien auch teilweise sogar rechtsextrem, aber zum Glück in einem kleineren Rahmen stärker werden und an Bedeutung gewinnen. Heißt, ich wäre vorsichtig sozusagen zu sagen, dass das jetzt aus der Ist-Situation eine Konstante zu einem Abbruch gebracht hat, sondern das ist eher was wir in den letzten Jahren, in den letzten Wahlperioden immer mehr so in einer schrittweisen Entwicklung gesehen haben, Zusätzlich kommt hinzu, dass wir bei der 2019er Wahl, also bei der letzten Wahl, zwei ganz krasse Ausreißer nach oben hatten. Also wir haben die Grünen mit dem besten Ergebnis aller Zeiten gesehen. Mhm. Wenn wir aber das diesjährige Wahlergebnis wieder so ein bisschen in die Achse stellen, passt das eher mit den Zahlen davor relativ konstant zusammen. Also das ist mehr der Ausreißer, der das so gravierend erscheinen lässt bei der diesjährigen Wahl. So, und die Abwanderung im klassischen Sinne ist eher eine, die bei den Zentralparteien, Europäische Volkspartei und Sozialisten und Demokraten in der Mitte stattgefunden hat. Und das, wie gesagt, passiert schon ein bisschen länger im Trend. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hat es natürlich auch aktuelle Effekte, die deswegen nicht nichtig sind, aber sie reihen sich in eine längere Zeitachse ein. Aktuelle Ereignisse, die das aber mit befördern, sind beispielsweise die Corona-Krise, die zwar jetzt nicht mehr greifbar da ist, deren wirtschaftliche Folgen, da wir in der Zeit selber natürlich vieles auch, das sehen wir jetzt gerade in Deutschland, mit staatlichen Mitteln aus dem Bundeshaushalt finanziert haben, Wirtschaftshilfen in den Markt gebracht haben, dadurch viele wirtschaftliche Konsequenzen vermeiden konnten oder im Positiven bleiben konnten. Jetzt sehen wir aber gerade den Haushaltsstreit auf deutscher Ebene. Dementsprechend sehen wir das jetzt so ein bisschen, dass das Geld, was wir vorher genutzt haben, um Probleme zu lösen, nicht mehr so verfügbar ist, wie es das mal war. Zusätzlich haben wir einen russischen Angriffskrieg nach wie vor auf die Ukraine. Mhm. Wir möchten ihn gerne aus unseren Köpfen rausbekommen, weil das alles nicht schön ist, was da passiert. Aber es ist da, ist real und hat nach wie vor Konsequenzen, die in einem ersten Energiemarktschock lagen, eine Inflation nach sich gezogen haben und dementsprechend eine schwierige Situation für die Wirtschaft bedeutet hat. Das ist kombiniert noch mit Herausforderungen beim Klimawandel und wir kommen in eine Situation, wo wir wirtschaftliche Unsicherheit, grundsätzliche Unsicherheit sehen und ja, am Ende des Tages eine Wahlbevölkerung, die dementsprechend anders gewählt hat, die nicht mehr so gewählt hat, wie das 2019 war. 2019 war vor Corona, 2019 war vor dem russischen Angriffskrieg und dementsprechend ist diese Gemengelage, der Klimawandel war da schon sehr, sehr greifbar, ist ja nach wie vor. Aber in dieser Gemengelage kann man sagen, dass da Verschiebungen stattgefunden haben, die dann dementsprechend jetzt zum Ergebnis geführt haben.
Okay, und du hast auch gerade gesagt, es war eher eine konstante Entwicklung, weil gefühlt jetzt gerade auch so in den Medien wird das gerade in Deutschland sehr stark thematisiert. Wir haben ja hier in Deutschland auch gesehen, dass die AfD jetzt die zweitstärkste Kraft ist. Und dadurch kam irgendwie so das Gefühl auf, dass es jetzt eher eine rechtslastige Gestaltung in Europa folgt. Du sagst aber, eher so eine konstante Entwicklung? Also wie ist es? Stimmt das? Ist es eine rechtslastige Gestaltung oder eher nicht?
Ja, auch hier ist es gut, wenn wir ein bisschen trennen. Das eine ist das Ergebnis als solches. Das ist definitiv, wir sehen gerade, wie gesagt, bei der deutschen Perspektive auf die europäische Wahl haben wir eine Verschiebung nach rechts. Wir haben eine stärkere AfD als vorher, aber auch nicht so stark, wie sie beispielsweise schon Anfang des Jahres in Prognosen war. Da haben wir Wahlprognosen gesehen, die bei um 20% lagen. Am Ende sind es 15,9% geworden. Wir sehen eine ähnliche Entwicklung, eine dramatischere Entwicklung noch in Frankreich, wo Präsident Macron jetzt dementsprechend auch Nationalratswahlen ausgerufen hat, um darauf zu reagieren. Ob das dann am Ende klug ist oder nicht, wird sich zeigen. Wir haben aber auch andere Länder gesehen, da gab es gegenteilige Effekte, wo das gar nicht so zum Tragen gekommen ist. Das, wie gesagt, das ordnet sich da wieder europäisch ein, aber aus nationaler deutscher Sicht kann man das feststellen und das ist existent. Dementsprechend ist aber die Folgefrage, führt das jetzt zu einer rechtslastigen Gestaltung Europas? Und das ist wiederum was, das dann die Antwort bedarf dann einer Betrachtung des gesamteuropäischen Parlaments. Ja. Und innerhalb des gesamteuropäischen Parlaments sehen wir, dass wenn wir nach Mehrheiten suchen und wir brauchen die Mehrheiten, um europäische Politik gestalten zu können, dass nach wie vor die rechten und vor allem rechtsnationalen, rechtsextremistischen Parteien miteinander keine Mehrheiten finden, miteinander nicht überhaupt in vernünftigen Gruppierungen sich zusammenfinden können. Das sieht man unter anderem auch daran, dass die AfD aus ihrer bisherigen Fraktion rausgeworfen wurde, weil sie innerhalb der europäischen Fraktion, wo auch andere Rechtsnationale und Rechtsextreme drin sitzen, die sind wiederum zu extrem waren. Heißt, da müsste man, wenn man das jetzt wirklich genauer betrachten würde, nochmal tiefer ins Detail gehen und gucken, wer da was genau vertritt. So, und dementsprechend gibt es in diesem gleichen Block nicht die Masse an Zusammenarbeit, die eine echte, konstruktive Gestaltung Europas beeinflussen würde. Heißt, was wir sehen werden weiterhin, ist eine Gestaltung Europas aus der Mitte heraus, nicht mehr aus der, also schon weiterhin auch aus der Mitte-Links-Perspektive da, Renew und S&D eine starke Stimme sein werden, EVP aber auch. Und da kann es zu Kooperationen kommen, die mit den europäischen Konservativen und Reformern zusammenkommen. Da gibt es Parteien, über die kann man definitiv diskutieren, aber es sind nicht die radikalsten Kräfte innerhalb dieses Spektrums. Und deswegen kann es eine leichte Mitte-Rechts-Verschiebung geben, daraus aber abzuleiten, dass es eine wirklich rechtslastige Gestaltung Europas geben wird. Ich glaube, das wird sich so nicht zeigen.
Du hast gerade schon gesagt, Thema Mehrheiten. Die Wahl selber ist abgeschlossen, aber natürlich geht es ja jetzt noch weiter. Was passiert jetzt?
Genau, wir haben jetzt die Wahl gesehen. Auf der Wahl basiert dann jetzt alles Weitere, was kommt. Wir haben natürlich nicht nur das Europäische Parlament als solches in Europa. Ich glaube, die Europäische Kommission ist hier im Begriff. Es gibt den Europäischen Rat, es gibt den Rat der EU. Könnte man jetzt auch nochmal eine schöne Geschichte darüber erzählen, wo da der Unterschied genau liegt, aber das sparen wir uns mal. Im Europäischen Rat sind auf jeden Fall die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU zusammen und die haben jetzt gerade gestern in einer kleinen informellen Runde zusammengetagt, wo dann Vertreter der jeweils größten Parteien, der Liberalen, der Europäischen Volkspartei und der Sozialisten und Demokraten, also der S&D, zusammensaßen. Und die haben sich jetzt auf ein Ämterportfolio, einen Vorschlag geeinigt, wo die wichtigsten Ämter dieser Europäischen Union jetzt vorgeschlagen werden und dann dementsprechend am 27.06. vorgeschlagen werden, um vom Europäischen Rat entsprechend abgestimmt zu werden. Wir haben in diesem Dreiklang der drei wichtigsten Ämter einmal aktuell Ursula von der Leyen als aktuelle Kommissionspräsidentin und als neue Kommissionspräsidentin wieder vorgeschlagen. Wir haben Antonio Costa, den ehemaligen portugiesischen Premierminister, der als Präsident des Europäischen Rates vorgeschlagen werden soll. Und wir haben Kaja Kallas, die aktuelle Premierministerin Estlands, als Hohevertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, schöner Titel, ist im Prinzip die Außenministerin der EU vorgeschlagen. Diese drei Ämter sind extrem wichtig und dass der Europäische Rat, so wie es aktuell scheint, sehr schnell zu einer Einigung kommt, liegt unter anderem daran, dass die Welt ja durchaus gerade von der einen oder anderen Krise geplagt ist und man hier keine Zeit verschwenden möchte, sondern die Führung der EU schnell in gute Hände legen möchte. Das ist einmal die Ebene, die auf den höchsten Ämtern passieren wird. Wir werden aber auch parallel sehen, dass sich das Europäische Parlament selber nochmal neu formiert, Ausschussvorsitze einberufen wird, die Gruppen untereinander, die Fraktionen werden ihre Präsidien wählen und dementsprechend wird auch die künftige Arbeitsweise und die künftige Machtverteilung im Europäischen Parlament gerade diskutiert. Und das Ganze endet im Prinzip im Herbst. Es kann Oktober werden, es kann auch November werden, wenn dann wirklich final das Europäische Parlament sich gefunden hat, die Europäische Kommission als Gesamtvorschlag auf dem Tisch liegt, sodass das Europäische Parlament dieses dann bestätigen kann, sodass wir dann eine funktionierende EU haben mit einer neuen Kommission, mit einem neuen Parlament und einem entsprechend neu gestalteten Europäischen Rat.
Wir lassen es mal bei der kurzen Analyse aufgrund der Zeit, weil wir ja auch wissen wollen, was mit dem Thema Handel passiert. Also das betrifft natürlich auch Otto logischerweise und andere Unternehmen unserer Branche. Was wird sich denn da genau ändern? Lässt sich da schon was absehen?
Ja, das wäre natürlich wunderbar, wenn wir schon die Glaskugel hätten und eins zu eins sagen könnten, was da auf uns zukommt. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen, ich will nicht Kaffeesatzleserei sagen, aber wir müssen natürlich auf Trends und Prognosen so ein bisschen schauen und gucken, worauf wir uns vorbereiten. Das tun wir auch gerade aktuell, um das im Blick zu haben und dementsprechend darauf reagieren zu können. Wie gesagt, was wir gesehen haben, ist eine leichte Verschiebung nach Mitte rechts. Damit geht einher unter anderem, dass das Thema wahrscheinlich das Thema Wirtschaftspolitik wieder mehr in den Fokus rücken wird. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode einen sehr starken Fokus auf den European Green Deal. Da muss man dazu sagen, der ist jetzt gerade erst umgesetzt. Der wird dementsprechend auch seine volle Wirkung erst zeigen. Also da kann man durchaus oder sollte man durchaus weiter optimistisch bleiben, dass dieses dicke politische Brett, was da gebohrt wurde, einen Effekt haben wird, einen starken Effekt haben wird, was wiederum auch insgesamt für uns als Europa, aber auch für uns als Unternehmen durchaus positiv ist. Jetzt gibt es aber eine noch klassischere Wirtschaftspolitik, die dann wiederum in Handelsabkommen denkt, die dann wiederum daran denkt, wie können wir uns innerhalb einer globalen Weltpolitik, in der gerade die USA und China miteinander viele wirtschaftspolitische Fragen, freundlich ausgedrückt, ausdiskutieren. Teilweise sind das schon Handelskämpfe. Wie positionieren wir uns als Europa innerhalb dieser Auseinandersetzung zwischen den großen beiden Blöcken? Ein ganz wichtiges Thema für uns, das wir auch aktuell schon sehr stark im Fokus haben und gerade in der neuen Legislatur der EU noch stärker in den Fokus nehmen werden, ist eins, das ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Das ist die Auseinandersetzung mit Wettbewerbern aus Drittstaaten, die sich wiederum Studien zufolge nicht so sehr an unseren regulatorischen Rahmen halten, wie wir das wiederum tun. Heißt, es wird ganz wichtig sein, darauf zu gucken, wie kann die Europäische Union gesetzgeberische Lücken schließen, die wiederum einen Fehl- und Wettbewerb nach sich ziehen. Wie können wir bestehende Gesetze besser durchsetzen, damit alle Unternehmen, die auf dem europäischen Binnenmarkt europäische Verbraucherinnen ansprechen, auch sich dementsprechend an alle Gesetze halten müssen, an die wir uns auch halten müssen. Und das wird eine große, große Aufgabe sein, die kommende Neuzusammensetzung der EU angehen muss. Wir werden da dabei sein und ganz eng drauf schauen und hoffentlich auch Input geben können, damit das in der Diskussion noch fokussierter und noch besser wird, als das bisher der Fall ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Richtung, die werden wir sehen und die werden wir sehen. Klar.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Einordnung. Gerade diese Beispiele zeigen ja auch wirklich, finde ich nochmal sehr klar, wie entscheidend diese Wahl eigentlich ist und was da alles so dranhängt. Ja, und man sieht auch, diese Wahlergebnisse sind wirklich erst der Anfang. Also da passiert noch einiges. Allerdings ist natürlich auch so viel und so komplex, dass wir hier nur ein paar Punkte besprechen konnten, die natürlich auch schon sehr wichtig sind. Wir beobachten das weiterhin, wie sich das Thema entwickelt, welche Auswirkungen es auch für uns hat. Und ich bin mir sicher, dass du auch noch ein paar Updates dazu geben wirst auf den unterschiedlichsten Kanälen. Also vielen Dank, Bernd, für deine Zeit und deine Sicht auf das Thema.
Prima, ich danke euch. Vielen, vielen Dank.
Ja, und in 2 Wochen hört ihr dann wieder meinen Kollegen Chris mit einem neuen Thema, zu dem er mit ExpertInnen von Otto sprechen wird. Folgt uns also gerne auf der Plattform, auf der ihr gerne Podcasts hört. Und wenn ihr dort auch noch eine Bewertung für den O-Ton hinterlasst, dann hilft uns das sehr. Bei Fragen, Feedback oder Wünschen meldet euch gerne bei uns, zum Beispiel bei LinkedIn. Das ist immer schön einfach und da kriegt ihr auch noch News zu neuen Folgen und zu allen aktuellen Themen bei uns. Also liebe Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Ciao!